Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir zwei spannende Themen, nämlich einerseits das Thema Mobility in Verbindung mit Online-Marketing. Und da haben wir nämlich einen ganz spannenden Gesprächspartner da, nämlich den Christoph Assmann. Der ist Senior Online-Marketing Manager bei Sixt. Sixt euch wahrscheinlich allen sehr bekannt, aber die haben in den letzten Jahren eben ganz spannende neue Produkte aufgebaut, über die wir heute auch sprechen werden. Das heißt, einerseits erfahren wir heute etwas über neue Mobilitätstrends, aber dann eben auch direkt vom Experten, wie man eben solche neuen Trends auch bei bestimmten Zielgruppen bewirbt. Herzlich willkommen, Christoph.
Hi, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich glaube, das wird ein super spannendes Gespräch, weil Mobility natürlich auch gerade ein sehr aktuelles Thema ist. Bevor wir bei Sixt einsteigen, erzähl doch mal kurz was über deinen Werdegang, wie du ins Online-Marketing gekommen bist und wie du dann auch bei Sixt gelandet bist.
Christoph Assmann, mein Name. Ich komme ursprünglich aus Hannover, bin 36 Jahre alt und arbeite jetzt seit 7,5 Jahren bei Sixt. Bin also 2013 eben für den Job bei Sixt auch nach München gekommen und habe dort im Social Media Team angefangen, habe dort hauptsächlich für den Bereich Mietwagen, die Social Media Kanäle speziell in Deutschland betreut. Und dann eben ab 2015, als sich eben auch Social Media dahingehend gewandelt hat, dass es einen Pixel zum Beispiel bei Facebook gab und man plötzlich auch Performance Marketing statt nur in Anführungsstrichen Community Management und Content kommunizieren konnte, dass man eben auch dann plötzlich wirklich Umsatz messen und machen konnten über Facebook und in diesem Bereich mit aufgebaut. Und durch den Relaunch der Sixt App sind jetzt neue Jobs und Möglichkeiten entstanden, sodass ich jetzt seit Mitte 2019 das Online-Marketing für den Bereich Sixt Share leite. Und über Sixt Share werden wir wahrscheinlich gleich noch eingehen, unsere Carsharing-Lösung.
Ja, genau. Also Sixt ist natürlich allen bekannt als eines der größten, ja, Mietwagenunternehmen Deutschlands. Wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, dann sehe ich erstmal verschiedene Reiter. Nämlich einmal Rent, da kann ich mir was drunter vorstellen, also der klassische Mietwagen wahrscheinlich. Dann aber eben auch Share, Ride und dann noch Sixt Plus. Und da steht eben noch daneben das Auto-Abo. Und es wäre super, wenn du uns mal kurz erklären könntest, was die unterschiedlichen Services sind und wie die sich voneinander unterscheiden und vielleicht auch für wen die gemacht sind, also für welche Zielgruppe.
Also Sixt als Mietwagenunternehmen gibt es seit über 100 Jahren. Wir hatten aber schon in den letzten Jahren immer weitere Services aufgebaut, teilweise aber eben unter anderen Marken, die jetzt deswegen gar nicht so oft mit Sixt in Verbindung gebracht werden. Schon seit 2011 sind wir im Bereich Carsharing aktiv, hatten da mit BMW zusammen ein Joint Venture namens Drive Now, was vielleicht einen oder anderen Carsharing-Nutzer noch ein Begriff ist, gegründet und haben das aber 2018 unsere Anteile verkauft und bieten das jetzt Produkt Carsharing selber an mit unserer eigenen Flotte. Deswegen gibt es eben auch diesen Reiter Share in der Sixt App. Rent ist weiterhin genau das Mietwagenprodukt und unter Ride kann man Taxi- und Chauffeurdienstleistungen buchen. Also hier treten wir nicht als eigener Fahrer auf, sondern haben dort 1500 Partner weltweit angeschlossen mit insgesamt 1,5 Millionen Fahrern. Und zu den Partnern gehören unter anderem Lyft in den USA, LeCab in Frankreich oder Cabify in Spanien. Also wirklich riesige Plattformen eben, die für uns auf einem Kommissionsdeal die Fahrten übersetzen. Und jetzt das allerneueste Produkt bei uns ist eben das Auto-Abo Sixt Plus, wo man wirklich wie ein Musikstreaming oder ein Videostreaming-Produkt sich ein Auto zum Festpreis mietet bei uns, monatlich kündigen kann und somit eben die volle Flexibilität hat, wie man es eben sonst auch von seinen Subscription-Modellen kennt. Man muss sich nicht jahrelang wie im Leasing oder in der Finanzierung an das Auto binden, sondern kann von Monat zu Monat entscheiden, ob man das Auto weiter behalten möchte. Ein größeres, ein kleineres möchte, ganz aufhören möchte. Und das ist natürlich ein Produkt, was jetzt auch durch Corona sehr, sehr interessant geworden ist, wo einfach die Planungssicherheit für viele Leute nicht mehr so gegeben ist und sie einfach sagen, ich brauche jetzt ein Auto, aber ich weiß nicht, für wie lange. Daher dieses neue Produkt jetzt seit Juni diesen Jahres bei uns mit im Portfolio.
Ja, das finde ich halt extrem spannend, das Thema Auto-Abo. Also wir beide sind ähnlich alt, also wir gehören dann ja sozusagen zu den ältesten Millennials oder zu den ältesten Mitgliedern der Generation Y. Wir zählen gerade noch so dazu. Aber da liest man ja auch immer, ja, das Thema Car-Ownership ist vielleicht gar nicht mehr so angesagt. Besonders vielleicht auch, wenn man in einer Großstadt wohnt wie München, was ja auch relativ gut angebunden ist. Ist es ein Trend, den ihr auch so beobachten könnt, dass jüngere Leute gar nicht mehr so viele Autos besitzen, was ja vielleicht dann für ein Unternehmen wie euch ganz gut ist, weil die dann, naja, auch eher mal eins mieten?
Wir sehen es natürlich schon, dass es inzwischen immer mehr um die Verfügbarkeit des Autos geht, sondern es gibt natürlich ländliche Gebiete, wo eben Verfügbarkeit und Besitz eng miteinander gekoppelt ist. Aber gerade in urbanen Gegenden, jetzt hier in München, muss ich sagen, ich habe, seit ich in München wohne, kein eigenes Auto mehr. Sowohl eben durch öffentlichen Nahverkehr, aber eben auch durch die ganzen Mobilitätsangebote, die es natürlich von Sixt, aber auch von anderen, ja, Marktbegleitern gibt, wie die E-Scooter jetzt seit einigen Jahren oder die Fahrräder, die man mieten kann, geben einfach natürlich ganz neue Optionen auf. Das liegt eben auch an der technischen Weiterentwicklung, dass wir eben jetzt diese Apps haben und eine gute Netzabdeckung und schnelle Daten haben, die es einfach ermöglichen, dass ich mit einem Handy zu einem Auto gehen kann, auf einen Knopf drücke und dann das Auto sich wie von Zauberhand öffnet, ich einen Mietvertrag abschließe, indem ich losfahre und ein paar Minuten später das Auto wieder irgendwo parken kann, ohne ein Parkticket zu lösen, ohne mir irgendwie Gedanken machen zu müssen, das Auto einfach mit der App schließe und wieder weggehe. Also allein dadurch, dass es einfach Alternativen gibt, gibt es, glaube ich, einen großen Shift innerhalb der Leute, die oder innerhalb einer Generation, die sagen, ich brauche kein Auto mehr zwingend. Und deswegen ist das Auto auch als Statussymbol bei vielen Leuten eben nicht mehr so relevant.
Also mir geht es ähnlich. Also ich habe zwar einen Führerschein, aber bin gefühlt in meinem Leben vielleicht, weiß nicht, 10 Kilometer Auto gefahren, weil ich sowohl als Student als dann auch später im Berufsleben eigentlich immer in großen Städten gewohnt habe, wo das Ganze eben so nicht notwendig war. Dennoch fände ich es eigentlich ganz cool, zwischendurch mal so ein Auto zu haben. Und da wäre Leasing dann für mich eben auch zu langfristig. Und sowas wie dieses Auto-Abo fände ich eben sehr interessant. Ich bin jetzt eben gerade auf eurer Webseite. Ich sehe da jetzt eben verschiedene Wägen. Die kosten jetzt zum Beispiel, weiß nicht, 400 oder 500 Euro pro Monat. Und ich nehme an, da ist dann schon alles mit drin, also Versicherungen und so weiter.
Genau, das ist eben so unser Angebot, um wirklich Zugang zu einem Auto zu schaffen, ohne dass man sich langfristig bei einer Finanzierung oder beim Kauf oder eben dem Leasing binden muss. Eben ein Produkt, was jetzt genau aktuell auch in so den Zeitgeist passt, wo man sagt, man weiß ja einfach gar nicht, was in ein paar Monaten ist. Und vielleicht bin ich den Sommer über mit dem Fahrrad noch zur Arbeit gefahren, jetzt wird es langsam kühl und ich überlege dann doch, vielleicht mir ein Auto für einen gewissen Zeitraum zuzulegen. Wir leben in einer Welt, die so von Abo-Modellen geprägt ist. Man guckt das Sportfernsehen über ein Abo-Modell, man hat sein Musikstreaming, man hat sein Videostreaming. Jetzt gibt es eben auch von uns ein Auto-Abo-Modell, wo man einfach einmal im Monat einen Fixpreis zahlt. Es gibt keine bösen Überraschungen. Da ist wirklich alles mit drin, außer das Tanken. Also da ist die Wartung, die Versicherung, die Steuern, all diese Themen spielen jetzt keine Rolle mehr. Man muss sich damit nicht beschäftigen. Man kann wirklich das Auto einfach nur nutzen. Man holt es sich ab bei der Sixstation und kann dann eben jederzeit kündigen, egal ob man es eben für einen Monat braucht oder für mehrere Jahre. Man hat da die volle Flexibilität.
Und dadurch, dass ich halt kein Auto fahre, kann ich das preislich relativ schwer einschätzen. Aber ist es dann so, dass es dann natürlich auf den Monat gerechnet schon relativ teuer ist, weil man natürlich diese Flexibilität auch irgendwo bezahlen muss? Oder würdest du sagen, dass so eine monatliche Rate eigentlich relativ kompetitiv ist mit dem, was ein Leasingvertrag oder auch der eigene Besitz eines Autos kosten würde, wenn man das Ganze mal ehrlich runterrechnet?
Naja, bei dem eigenen Auto sieht man ja oftmals nur so den Anschaffungspreis und danach ist es so ein bisschen wie so Sunk-Cost weg. Aber wenn man sich eben mal ausrechnet, was das eigene Auto eben pro Kilometer kostet, wenn man wirklich sowas wie Verschleiß, Wartung, einen Ölwechsel, alles Mögliche, was man eben regelmäßig an Reparaturen und sowas reinstecken muss, da kommt da eben doch eine Menge Geld zusammen. Klar kann ich mir vorstellen, dass es sicherlich die eine oder andere Finanzierungsmöglichkeit gibt, wo man ein bisschen günstiger fahren würde. Aber hier in dem Fall hat man natürlich einfach die volle Flexibilität. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Man kann wirklich sagen, ich brauche nur für einen Monat das Auto. Und insofern diese Flexibilität, die zahlt man natürlich ein Stück weit mit. Dafür ist aber auch eben alles inklusive. Wir bieten ja auch Langzeitmiete zum Beispiel an oder andere Modelle, wo man sagen kann, vielleicht mit dem Carsharing, da gibt es auch Pakete, wo man von 3 Stunden, 6 Stunden bis zu 7 Tage das Auto behält. Also je nachdem, was man für einen Bedarf hat, findet man, glaube ich, bei uns eine ganz gute Lösung. Man muss dann einfach selber schauen, wofür brauche ich das Auto, wie lange brauche ich das, möchte ich wirklich mein eigenes Auto vor der Tür haben, da ist dann eben das Abo interessant. Ansonsten sehen wir das Carsharing, also das Produkt, was ich mitverantworte, auch eine gute Alternative. Da muss man sich einfach mal gegenrechnen, ja.
Genau, dann lass uns doch jetzt mal zum Thema Marketing kommen. Und zwar gibt es ja gerade in eurem Segment da eigentlich ja 2 spannende Ansätze. Also ich kann ja so drüber nachdenken, dass ich sage, okay, ich vermittle jetzt eine Mietwagenfahrt. Der Kunde gibt da eben x Euro aus. Ich mache irgendwie x Euro Deckungsbeitrag drauf und dann darf ich mir den Kunden für x Euro über Google, Facebook und so weiter einkaufen. Oder du sagst, naja, der ist dann ja auch Kunde bei uns und benutzt die App und hat dann einen Lifetime-Value von X, weil er dann irgendwie 3 Jahre bei uns Kunde ist und jedes Jahr eben seine X-Fahrten macht. Und je nachdem, ob ich jetzt den einen oder den anderen Ansatz fahre, hat ja quasi der Wert des Kunden, also ist ja vielleicht ein Faktor 10 oder eben noch mehr. Wie betrachtet ihr das? Also kauft ihr quasi im Marketing Kunden ein auf eine langfristige Perspektive oder muss ich das an sich schon mit 1-2 Fahrten rechnen?
Ja, das war eben natürlich auch einer der Beweggründe, warum wir im Februar 2019 eben die App gelauncht haben und alle Services, die wir ohnehin schon hatten, jetzt in einer App gebündelt haben. Der große Vorteil ist, dass wir jetzt eben auch den Kunden in einem Login haben. Das heißt, wir haben natürlich viel mehr Transparenz darüber, was der Kunde, nachdem wir ihn einmal eingekauft haben, sonst noch für Services bei uns nutzt. Wir können dem Kunden wiederum aber auch bessere Angebote machen, indem wir eben die Cross-Nutzung eben auch empfehlen, dass wir eben sagen können, Mensch, du fährst einmal die Woche in Amsterdam Taxi. Jetzt sind wir seit Juni diesen Jahres auch mit dem Carsharing in Amsterdam vertreten. Wenn du mal eine längere Fahrt machen musst, wenn du mal irgendwie einen Einkauf machen willst oder zum Möbelhaus fahren willst, fahr doch selber, statt mit dem Taxi zu fahren. Wir sind da jetzt auch mit dem Carsharing vor Ort. Das heißt, wir können dem Kunden viel passgenauere Angebote machen, indem wir den Kunden auch besser verstehen können. Also im klassischen Mietwagenbereich, da haben wir einfach so wenig Touchpoints mit dem Kunden gehabt, dass wir einfach Schwierigkeiten hatten, das passende Angebot dem Kunden zu zeigen. Ja, wenn ich alle 5 Jahre nach Mallorca fliege und dort ein Auto miete, brauche ich als Marke erstmal 5 Jahre, um zu verstehen, alle alle 5 Jahre passiert das. Ja. So haben wir einfach viel höhere Nutzungsfrequenz unseres Produktes, viel mehr Touchpoints und können eben so den Kunden besser auch auf seine Langzeit bewerten und natürlich das auch dann im Einkauf nutzen. Andererseits durch den Login-Effekt unserer Produkte müssen wir den Kunden nicht immer neu einkaufen. Ja. Also wenn der Kunde unsere App hat und den Login hat, sich einmal seinen Führerschein zum Beispiel hochgeladen hat, seine Kreditkarte hinterlegt hat, dann denkt er vielleicht gar nicht mehr darüber nach, ob er jetzt irgendwie den Scooter woanders mietet, sondern mietet den über unsere App, weil er weiß, ich muss mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Ich habe einmal alle Daten hinterlegt und kann einfach losfahren.
Okay, ja, nee, das macht natürlich extrem viel Sinn. Ich weiß noch, ich hatte mal in anderen Kontexten auch mit Reiseanbietern zu tun, auch mit anderen Mietwagenunternehmen. Und da hatte ich halt immer den Eindruck, dass es halt diese Loyalität eben nicht so gab, weil es zum Beispiel auch keine App gab und dass eigentlich jeder Kunde neu akquiriert werden musste jedes Mal, weil der Kunde halt einfach nur sagt, hey, ich gehe jetzt irgendwie über Google und gucke jetzt Mietwagen Mallorca. Und dementsprechend war es natürlich extrem kompetitiv, natürlich in der Akquise. Und der Kunde war eben auch nicht so viel wert, weil er halt im Zweifelsfall das nächste Jahr erst wiederkommt. Und dann eben wieder die Suche von vorne losgeht.
Ja, also ich meine, kann ich auch die Kundensicht völlig nachvollziehen. Wenn ich wirklich nur alle paar Jahre oder Monate so ein Produkt nutze, dann habe ich eben auch nicht so eine Bindung zu dem einzelnen Anbieter. Aber wenn ich 2-3 Mal die Woche mit SixShare mein Carsharing-Problem löse, wenn ich 2-3 Mal im Monat Taxi fahre über SixShare und hin und wieder noch einen E-Scooter nehme, dann bin ich natürlich auch ganz nah dran, dann zu sagen, dann nehme ich auch meinen Mietwagen auf Mallorca oder meinen Mietwagen in Miami auch über Sixt. Zum einen, ich habe da irgendwie meine Erfahrungswerte gemacht und eben der Login, der ja natürlich bei vielen Dienstleistern auch ein bisschen komplizierter ist. Also jetzt im Carsharing zum Beispiel mietest du das Auto oder öffnest das Auto von der Straße mit der App, fährst los. Das heißt, damit wir das Auto dir geben können, musst du schon einen Führerschein hinterlegt haben. Der muss dann verifiziert werden von uns, dass die Daten auch stimmen, dass du derjenige bist, der den Führerschein hat. Das heißt, dieser Prozess ist jetzt nicht ganz so einfach, aber dafür, wenn du einmal drin bist, kannst du eben alle Dienste komplett nutzen. Fürs Taxi brauchst du keinen Führerschein oder für den E-Scooter, aber wenn du einmal dein Profil angelegt hast, kannst du eben alles bei uns nutzen und musst dir nie wieder Gedanken machen, welcher Taxianbieter ist jetzt gerade in Paris angesagt, sondern ich buche das Taxi in Paris auch über die Sixt-App, weil wir einfach alle Partner dort global angeschlossen haben.
Jetzt bist du jetzt ja schon seit 2013 eben bei Sixt und hast dann natürlich einiges erlebt. Einerseits natürlich in den verschiedenen, ja, sagen wir mal, Rollen, was die Online-Marketing-Kanäle angeht. Das heißt, du kennst eben Social Media, du kennst eben Google. Und auf der anderen Seite haben sich natürlich die Marketing-Kanäle in der Zeit auch sehr stark eben entwickelt mit dem ganzen Thema Social Media, Influencer und so weiter. Und deshalb würde ich jetzt gerne im zweiten Abschnitt jetzt gerne einfach ein bisschen deine Betrachtung auf diese einzelnen Kanäle auch haben. Wenn wir jetzt erstmal generell über euer Business sprechen und jetzt sagt, okay, wir haben einerseits eben so, ich sag mal, Branding und Push-Marketing versus so Pull-Marketing und so Performance-Marketing, zum Beispiel wie Leute suchen bei Google jetzt nach Mietwagen oder sowas, versus ich mache jetzt irgendwie eine Art von Branding-Kampagnen. Wo ist da euer Fokus? Würdest du sagen, naja, die Leute, die kennen ja eigentlich Sixt schon und deshalb müssen wir da eigentlich gar nicht so viel machen? Oder versucht ihr trotzdem irgendwie jede relevante Suchanfrage irgendwie abzugreifen bei Google, solange die natürlich profitabel ist und sich auch rechnet?
Ja, ich habe natürlich das Glück, dass ich bei einer Marke angefangen zu arbeiten 2013, die auch schon seit dem Zeitpunkt sehr, sehr bekannt war. Also ich glaube, die gestützte Markenbekanntheit von Sixt, die ist irgendwo so im Bereich von 98%. Es gibt immer diesen Vergleich, dass Sixt in Deutschland bekannt ist als George Clooney. Ja, mag dahingestellt sein, aber es ist so, was die Marfo sagt. Aber natürlich sind wir im Kern natürlich für Mietwagen bekannt und das sorgt eben dafür, dass wir natürlich zum einen weiterhin Branding machen müssen, um in diesem Bereich weiterhin bekannt zu bleiben, aber eben speziell, wenn wir eben neue Dienste haben und jetzt eben auch unter der Marke Sixt Carsharing anbieten, unter der Marke Sixt ein Auto-Abo anbieten, dann ist natürlich trotzdem wieder Branding für das Produkt-Vertical notwendig, um einfach auch dieses Wissen beim Kunden irgendwie zu platzieren, dass er uns nicht nur weiterhin mit Mietwagen in Verbindung bringt. Und insofern geht da Performance und Branding sicherlich Hand in Hand. Beispielsweise haben wir jetzt ja das Carsharing in den Niederlanden dieses Jahr im Juni gelauncht. Das heißt, auch in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag bieten wir Carsharing an und haben dort eben zum Launch, um da einfach zu erzählen, ja, Sixt macht jetzt nicht nur Mietwagen in den Niederlanden, sondern auch Carsharing, haben wir auch eine große Branding-Kampagne dort gefahren. Und unser Ansatz ist dann schon irgendwie Branding und Performance miteinander zu verschmelzen. Das heißt, dass eben auch die Performance-Motive, die wir verwenden, auf den Branding-Motiven aufbauen. Und dass wir eben auch zum Beispiel Audiences, die eine Branding-Motiv erstellt hat, also zum Beispiel, wenn wir eine Video-Ad bei Facebook schalten, dann versuchen wir eine Video-Custom-Audience zu erstellen, die wir dann wiederum im Performance-Marketing retargeten können. Um einfach so erstmal die Botschaft zu platzieren, im ersten Schritt im Branding, hallo Niederlande, wir sind jetzt auch vor Ort und bieten Carsharing an und dann im Performance-Marketing nachgelagert zu sagen, wenn du uns nutzen willst, dann lade dir jetzt die App runter.
Und wenn du jetzt ein neues Produkt hast, wie zum Beispiel auch das Auto-Abo, wenn ihr da jetzt erstmal Audiences dann eben auch erstellen müsst. Wie fein segmentiert ihr da? Also ist es aus eurer Sicht total offensichtlich, dass ihr sagt, naja, das ist halt nur eine bestimmte Art von Leuten, die sich überhaupt für so ein Thema interessiert. Und deshalb können wir die schon sehr, sehr ja, gezielt ansprechen. Oder versucht ihr da erstmal breiter zu gehen, um auch generelle Awareness für das Thema zu schaffen, auch wenn es dann vielleicht nicht so gute ja, KPIs erzielt, möglicherweise?
Wir haben für die Produkte natürlich schon gewisse Zielgruppen im Kopf, aber zum anderen macht ja auch der Advertising-Algorithmus uns da so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Also jetzt beispielsweise im Carsharing sind wir eben in bestimmten Städten vor Ort. Das heißt, wir haben eine geografische Eingrenzung und da ist der Algorithmus schon relativ limitiert. Und wenn ich jetzt auch noch sehr, sehr granular in das Targeting reingehen würde, bestimmte Alterszielgruppen nach Geschlechtern und Interessen aufsplitten würde, dann wird es sehr, sehr feingliedrig und das ist einfach inzwischen eben von den Algorithmen nicht mehr so belohnt. Früher hat man eben diese Personalisierung noch sehr viel abschöpfen können. Inzwischen sind die Algorithmen so gut geworden, innerhalb einer Broad Audience, einer breiten Zielgruppe, auch die passenden Profile zu finden. Insofern gehen wir da oftmals breit rein und schärfen dann nach und nach im Prozess nach. Bei manchen Produkten sind die auch wirklich nicht so trennscharf. Es ist ja auch ein Ziel von uns, dass die Produkte cross genutzt werden. Das heißt, es gibt nicht nur den Carsharing-Nutzer, der nie Taxi fährt und der nie einen Mietwagen nimmt, sondern das ist auch das Ziel zu sagen, wir sind Sixt, wir sind kein Mietwagenunternehmen mehr, wir sind ein Mobilitätsdienstleister. Insofern gehen wir da auch breiter mit der Message rein und versuchen dann natürlich je nach Use Case und je nach Anwendungsfall dem Kunden auch das richtige Produkt dann zu zeigen. Aber es ist eine Challenge, keine Frage.
Und das ganze Thema Influencer-Marketing, wie steht ihr dazu? Seid ihr da sehr aktiv? Wie funktioniert das für euch?
Ich würde sagen, wir sind da schon relativ lange dabei. Also ich habe selber 2014 schon eine Rallye gemacht. Da sind wir mit 12 Influencern, die damals noch Blogger hießen. Also der Begriff Influencer war dann auch nicht so geprägt und Instagram war auch noch keine relevante Plattform. Da zählt noch die Facebook-Follower. Genau, da sind wir von München nach Barcelona zurückgefahren mit Sixt Mietwagen und haben da wirklich sehr, sehr viel Content erstellt. Auch ein gutes Netzwerk mit den beteiligten Bloggern dann aufgebaut. Unter anderem also ein Dressed Like Machines, der Willi Iffland war dabei, mit dem wir heute noch gut in Kontakt stehen. Aber eben seitdem hat sich auch Influencer-Marketing sehr gewandelt. Ja, also wo man früher irgendwie gesagt hat, da sitzt jetzt irgendwie ein Blogger im Auto und sagt, ich sitze gerade mit in einem Auto von Sixt und plötzlich haben dann hunderte Leute das Auto gemietet. Das funktioniert, glaube ich, heute noch weniger als vorher. Jetzt ist natürlich unser Produkt auch ein bisschen spezieller. Wir verkaufen jetzt kein cooles T-Shirt oder sowas, was man sich irgendwie mal schnell kauft, egal ob ich es brauche oder nicht. Der Mietwagen oder eben unsere anderen Produkte sind so, schon sehr anlassbezogen. Also wenn ich keinen Mietwagen brauche, dann nützt es mir auch nichts, wenn Pamela Reif gerade drin sitzt und sagt, der ist cool. Mit ihr haben wir auch gearbeitet. Wir haben auch damals mal versucht, diese typische Rabattcode-Voucher-Logik anzuwenden. Hat einfach als Performance-Kanal für uns nicht funktioniert. Wir haben über die Jahre einen Prozess entwickelt, wo wir sehr, sehr auf Content gesetzt haben. Das heißt, wir haben mit den Influencern zusammengearbeitet, um Bildmaterial, Videomaterial zu erstellen, was wir wiederum im Performance-Marketing da eingesetzt haben auf unseren Kanälen. Wir haben damit Webseiten, Landingpages bebildert. Pamela war dann in L.A. und dann haben wir eben für die Landingpage Mietwagen L.A. eben eine Header-Grafik mit ihr genommen. Ja. Und für alle Leute, die sie nicht kennen, war es einfach nur ein wunderschönes Foto. Für alle, die sie kennen, war es dann eben, oh, die ist da auf dem Foto drauf und hat so einen kleinen Wiedererkennungswert gegeben. Wir haben es eben mit AB-Testen und sowas auch belegen können, dass eben diese Influencer-Bilder sehr, sehr gut funktionieren. Denn klar, die Leute sind Influencer geworden, weil sie offensichtlich verstanden haben, wie man Bilder erstellen muss, wie man irgendwie eine Visualität erzeugt, die im Internet gut funktioniert. Das hat sie zu Influencer gemacht. Insofern haben wir uns diese Skills bedient. Und natürlich die Anforderungen an Content sind einfach krass geworden in den letzten Jahren. Ne? Also wo man früher gesagt hat, man hat ein schönes Foto, das postet man auf Facebook und vielleicht noch auf Instagram. Reden wir heute über TikTok, wo man wirklich sagen kann, den TV-Spot einfach nur als Recut bei TikTok wird schwierig funktionieren. Das heißt, man muss eigentlich für jeden Kanal individuell produzieren. Und das sind natürlich ganz neue Herausforderungen jetzt.
Und gerade was die Content-Produktion angeht, habt ihr da ein In-House-Content-Team oder arbeitet ihr mit Agenturen zusammen?
Also wir versuchen sehr, sehr viel auch In-House zu lösen. Klar, wir haben auch für große Marketing-Kampagnen auch Agenturen, die uns unterstützen. Unsere Lead-Agentur Jung von Matt ist sicherlich auch mit vielen Kampagnen in Verbindung zu bringen. Aber ja, ich meine es eben auch gerade so, solche Themen wie TikTok, ich glaube, die sind ganz, ganz schwer über Agentur oder In-House dauerhaft zu lösen. Also dass man da mal irgendwie eine Hero-Kampagne produziert bekommt, ja. Aber wenn man irgendwie sagt, man will da erfolgreich sein, müsste man ja eigentlich 1-2 Content am Tag dort hochladen. Da kommt man eben mit so quartalsweise Kampagnen, kommt man da nicht so weit. Insofern ist das echt ein spannender Prozess, wo wir auch noch mittendrin stecken. Wir sind gerade auch in Gesprächen mit TikTok-Creatern, um die möglichst auch langfristig an uns zu binden, um eben nicht so eine On-Off-Aktion zu machen, einmal ein tolles Video zusammen zu produzieren, sondern wirklich, wie können wir langfristig mit denen zusammenarbeiten, um einfach regelmäßig auch Content zu bekommen, um eben auch eine gewisse ja, man kann das Wort meist nicht mehr hören in dem Kontext, aber Authentizität zu erlangen, dass wirklich auch der Content Creator gerne mit uns arbeitet, weil er eben das Produkt auch gerne nutzt. Und wir haben zum Glück einfach ein Produktportfolio, was sehr, sehr gut in die Lebenswelt von Influencern reinpasst. Ja. Die sind viel unterwegs, die müssen von einem Schuh zum nächsten fahren. Die sind auch mal, wenn man jetzt Corona mal ausblendet, global unterwegs. Und da können wir natürlich vom Mietwagen bis zum Carsharing, bis zum Taxi irgendwie sehr, sehr viel unterstützen auch und einfach auch eine sehr authentische Zusammenarbeit gewährleisten, dass es eben jetzt nicht absurd klingt, wenn irgendwie ein Influencer gerade sagt, ich sitze gerade im Taxi, habe ich mir mit Six gebucht, der sitzt wirklich auf dem Taxi oder im Carsharing-Auto. Ja? Also ich glaube, da gibt es viele gute Ansätze der Zusammenarbeit. Der Anspruch an den Content hat sich krass gewandelt und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für die Marken, die jetzt auch zu Medienunternehmen und zu Creatern werden müssen.
Ja, genau, also definitiv. Also ich selbst bin ja immer ein großer Fan von Content, statt jetzt eben Advertising zu schalten. Einmal, weil ich eben der Meinung bin, dass viele Leute Advertising gar nicht zu sehen bekommen, weil entweder Adblocker oder sie ignorieren es eben total. Content funktioniert dann natürlich deutlich besser, entweder selbst produzierter Content oder eben dann über Influencer. Gerade bei TikTok gebe ich dir vollkommen recht. Da muss man eigentlich jeden Tag 2, 3 Sachen eben auch raushauen. Wobei ich mich frage, warum eigentlich nicht mehr Unternehmen in Deutschland jetzt ihre eigenen TikTok-Creator haben. Also, dass du einfach sagst, okay, ich nehme jemanden auf die Payroll. Die sind ja meistens auch relativ jung. Die verdienen ja auch keine Millionen von Euro. Aber dass man einfach sagt, okay, dein einziger Job ist es für uns irgendwie Short-Video und Livestreams zu machen. Wir zahlen dir, keine Ahnung, 20.000, 30.000, wie viel auch immer. Und mach das mal bitte für uns, was ja ein super Gehalt ist für einen, ja, jungen Kollegen vielleicht auch. Aber ich finde, das machen irgendwie noch viel zu wenig Leute. Wäre das für euch denkbar, so wirklich reine Content-Creator bei euch im Haus zu haben auf eurer eigenen Payroll?
Also ist definitiv eine Überlegung. Die Schwierigkeit ist halt natürlich immer bei so auch großen Unternehmen, wie wir es eins sind, für jeden Kanal erstmal abzuwägen, inwieweit der für uns relevant ist. Jetzt haben wir natürlich auch ein Produkt, was jetzt nicht ganz in die frühe Zielgruppe von solchen neuen Plattformen, die ja immer sehr, sehr junge Audience zum Anfang ansprechen. Ja, du brauchst bei uns eigentlich immer einen Führerschein für die allermeisten Produkte. Im Carsharing musst du 21 sein. Also da schauen wir eben unsere Kanäle auch schon ein bisschen länger an, bevor wir da jetzt sagen, wir gehen da direkt all in. Wir probieren viel aus, wir versuchen auch immer früh dabei zu sein. Das ist auch ein Tipp, den ich grundsätzlich geben kann, sich möglichst früh auch den Handle zumindest zu sichern, selbst wenn man gar nicht direkt am Anfang dabei sein will und aktiv im Kanal stattfinden möchte, aber dass man sich schon mal den Account sichert, weil wenn man 2 Jahre später dann auf die Idee kommt, dann könnte eben Six schon weg sein. Insofern, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Wir haben da auch schon Content produziert, nur sind wir natürlich jetzt auch einfach aktuell in der Situation, dass gerade eben Corona uns als Teil der Reiseindustrie auch sehr getroffen hat. Insofern sind da eben auch größere Investitionen immer noch ein bisschen vorsichtiger zu betrachten. Aber wir haben es im Hinterkopf, wir schauen uns das an. Wie gesagt, wir sind da auch gerade in Gesprächen drin. Nur, ja, dauert es auch ein bisschen intern, muss man natürlich auch erstmal so einen Pitch gewinnen und muss auch erstmal seinen Punkt machen, warum das jetzt ein wichtiger Kanal ist. Und man sollte sich auch nicht verzetteln auf allzu vielen Kanälen. Sind einfach so, so viele inzwischen. Und insofern versuchen früh irgendwelche Testballons zu starten, um früh auch Learnings zu treffen und dann für uns zu entscheiden, passt die Zielgruppe zu dem jeweiligen Zeitpunkt? Ist sie schon für unser Produkt dort? Jetzt zum Beispiel, ich habe auch TikTok-Ads geschalten und eben auch gemerkt, ja, allein durch unsere lokale Fokussierung auf 3 deutsche Städte funktioniert das Advertising-Produkt zum Beispiel noch gar nicht so gut von TikTok für uns, weil es eben noch kein Städte-Targeting gibt. Ich kann nur Bundesländer targeten. Insofern, wir haben da immer einen Blick drauf, aber im Zweifelsfall müssen wir manchmal auch auf die Plattform warten, bis die ja die Tools an der Hand haben, die wir dann auch benötigen. Aber es ist jetzt super spannend und die Zielgruppe wird auf jeden Fall definitiv älter werden. Das kennen wir von allen Social-Media-Plattformen. Facebook ging als Studentennetzwerk los. Instagram war eine Fotografen-Nische mit schönen Filtern und dann wurde es irgendwann die Mainstream-Plattform und TikTok könnte es auch werden.
Sehr spannend und vielleicht noch als abschließende Frage, was sind denn jetzt so 1, 2 Marketing-Trends, die du sehr spannend findest, die vielleicht auch gar nichts mit eurer Branche zu tun haben müssen, von denen du sagst, hey, die sind irgendwie total im Kommen, ja? Wo man vielleicht vor Jahren gesagt hätte, hey, guck dir doch mal irgendwie TikTok an, guck dir doch mal E-Sports oder sowas an. Gibt es da irgendwas, was du sehr interessant findest oder wo du glaubst, ist noch so ein bisschen unterm Radar?
Ja, ich glaube, du hast schon eins gesagt. E-Sports ist so ein Thema, was auch bei mir natürlich durch meine persönliche Brille sehr unterm Radar ist. Ich bin jetzt kein großer Gamer, aber man hört ja immer wieder, dass es irgendwie eine riesige Zielgruppe gibt und dass die Zielgruppe auch deutlich älter ist, als man oft denkt. Also ich habe jetzt gerade irgendeine Studie gelesen, dass die irgendwie weit über 35 im Durchschnitt ist, die E-Sport-Community. Man hat da irgendwie so ein paar junge Leute, die FIFA spielen vor Augen, aber es gibt ja ganz, ganz viele Spiele, auch die sich so Browser-Games, Casual-Gaming, die sich an ältere Leute richten. Unser Thema ist momentan eben das sogenannte Flywheel, dass wir irgendwie schauen, wie können wir von so einem reinen Trichterbetrachtung Neukunden generieren und viele ansprechen und dann ein paar wenige Neukunden generieren. Wie können wir Kunden bei uns im Ökosystem halten? Wie können wir Touchpoints schaffen? Wie können wir Produkte anbieten, die es schaffen, dass der Kunde sich aktiv für uns interessiert, ist einfach die Neukundenakquisekosten auch reduziert, indem wir die Leute sagen, sie nutzen gerne unser Produkt und gar nicht erst irgendwie den Preisvergleich gehen, weil sie sagen, sie finden bei uns alles, was sie benötigen, haben den Login und bleiben so ein bisschen bei uns im Universum drin. Das ist, glaube ich, dieses Flywheel-Marketing ist so ein Thema, was ich auch so beobachte, wo viele andere Marken auch versuchen, so ihre Produkte in die Breite zu ziehen. Also ich habe das gesehen, Nutella hat ein Nutella-Hotel, in dem man Urlaub machen kann und es gibt Cafés oder spezielle Kochstudios, wo mit Nutella gekocht wird. Also die schauen auch, wie sie ihren reinen Touchpoint im Supermarkt am Regal irgendwie noch verlängern können in andere Bereiche. Also ich glaube, da passiert sehr, sehr viel, dass so ein Brand-Stretch stattfindet, dass man schaut, was kann man aus der Marke noch machen. Also kann man nicht nur vielleicht aus dem Schokoriegel auch noch ein Eis machen oder wie kann man irgendwie aus dem Schokoriegel einen Erlebnispark machen? Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Bereiche, um irgendwie auch da die Anzahl an Touchpoints im Sinne eines Flywheels vielleicht auch irgendwie zu verlängern.
Ja, das heißt, da können wir ja schon mal gespannt sein, was für neue Sixt-Produkte auch noch weiter launchen. Vielleicht eine Mobility-Dienstleistung dann irgendwie doch noch Sneakers, T-Shirts oder auch vielleicht Schokoriegel, um die Touchpoints weiter zu erhöhen. Man weiß nie.
Ja, der schnellste Schokoriegel Deutschlands oder so. Ja. Ja, gute Idee, nehme ich mit. Ja.
Alles klar, dann vielen Dank, Christoph. Super spannendes Gespräch im Teil 1, eben vor allem über Mobilitätstrends und eben auch die Services, die ihr mittlerweile anbietet. Und ich finde, es war eben am Ende dann eben auch mal ein schöner Abschluss, dass man eben schon sagt, naja, die Produkte und das Marketing, was man dafür macht, die sind eben sehr stark miteinander vernetzt. Dass man eben nicht einfach nur sagt, wir launchen irgendwie 3 neue Services und machen eben getrennt dafür Marketing, sondern wie du sagst, die Kunden sollen idealerweise ja viele dieser Services eben auch benutzen. Und diese Art von Flywheel-Marketing, dass eben der eine Touchpoint auch den anderen begünstigt, der funktioniert logischerweise eben nur, wenn man auch unterschiedliche Produkte hat. Und dieser alte Ansatz mit diesem Funnel, dass man sagt, hey, ich irgendwie habe hier oben irgendwie Attention und dann sollen die Leute bitte sehr was kaufen, das macht dann vielleicht doch mehr Sinn, wenn ich eben nur ein Solo-Produkt habe.
Ja, und im Idealfall ergänzt sich beides, dass es für den Kunden Mehrwert ist und fürs Unternehmen aber auch. Also ich habe es so versucht anzureißen, dadurch, dass wir eben jetzt die Autos im Carsharing mit einer App öffnen können, können wir natürlich auch die Mietwagen mit einer App öffnen. Das Auto ist für uns das Gleiche. Das ist, wechselt dynamisch von Mietwagen-Use-Case zum Carsharing-Use-Case hin und her und ermöglicht dann einfach, dass wir zum Beispiel auch eine Mietwagenstation überall dort eröffnen können, wo ein Parkplatz ist und ein Auto steht. Das gibt uns neue Flexibilität, es gibt dem Kunden neue Flexibilität, dass wir einfach viel schneller vielleicht an irgendwelchen Standorten sein können, wo spontan etwas stattfindet und die Leute vielleicht ein Auto brauchen und dass sie es einfach per App öffnen können. Insofern, die Verzahnung der Dienste hilft uns als Unternehmen, die Produkte besser auszulasten, aber auch den Mehrwert an den Kunden. Und ich glaube, dann wird es interessant für beide Seiten, wenn einfach beide profitieren.
Definitiv. Und ich glaube auch gerade für jüngere Generationen ist ja auch einfach Convenience eben ganz, ganz wichtig. Also klar, der Preis soll natürlich auch immer passen, aber für mich, mir persönlich wäre es egal, ob jetzt irgendwie der eine Anbieter, keine Ahnung, 5 oder 10% teurer ist, wenn ich dafür alles in einer App habe und nicht irgendwie mich nochmal komplett neu registrieren muss. Und das ist ja auch dieses Prinzip, was wir auch in China oft sehen, eben mit diesen Super-Apps, dass man eben sagt, naja, wenn ich eh schon mit Alipay jeden Tag eben bezahle im Zahlungsverkehr, dann kann ich darüber auch mein Online-Banking machen oder irgendwie meine Stromrechnung bezahlen. Oder wenn ich mit WeChat den ganzen Tag mit meinen Freunden chatte, dann kann ich darüber auch einkaufen oder meine Kinotickets buchen. Und ich finde, so eine Konzentration hin zur Super-App ist natürlich aus Unternehmenssicht eben sehr, sehr spannend, weil man dann natürlich viel mehr Touchpoints und natürlich auch Lifetime-Value erzielen kann. Aber natürlich aus Kundensicht auch einfach sehr, sehr convenient. Von daher bin ich ein großer Freund davon. Also wenn ich auf meinem Handy jetzt nicht mehr 1000 Apps haben müsste, sondern vielleicht für verschiedene Cluster von Dienstleistungen vielleicht nur noch jeweils eine. Eine Sixt für Mobility, eine für, was weiß ich was, für, keine Ahnung, für Entertainment und so weiter. Dann ja. Ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Von daher glaube ich auf jeden Fall der richtige Ansatz von eurer Seite aus.
Ja, cool. Danke dir.
Ja, klasse. Dann vielen Dank für das spannende Gespräch und bis bald.
Danke dir. Ciao, ciao.